Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen der Sachpreise, einen Color 20, den ersten Farbfernseher der DDR mit Holzgehäuse. Die Fernsehgerätehersteller, das VEB RFD Stassfurt, hatten diese neueste Errungenschaft des Sozialismus in weniger als 5 Jahren zur Marktreife gebracht. So ein Apparat kostete 3.740 Mark. Das war etwa das Vierfache von dem, was meine Eltern im Monat verdienten. Mein Vater baute Getränkemaschinen, meine Mutter besamte Kühe. In ihrer Kosmonautengasse waren sie nun die Ersten, die einen Farbfernseher besaßen. Das musste gefeiert werden. Sie luden alle Nachbarn, Verwandten und Kollegen zu sich nach Hause ein, um mit ihnen am 7. Oktober 1969 fernzusehen. Die einzige Sendung, die an diesem Tag live und in Farbe übertragen wurde, war der Festakt zum 20. Jahrestag der DDR. Mein Vater trat mit stolz geschwellter Brust vor das geladene Kollektiv und schaltete den Color 20 ein. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzten rote, grüne und blaue Phosphorpunkte auf, dann platzte die russische Bildröhre und der Fernseher war kaputt. Meinen Eltern und ihren Gästen blieb nichts anderes übrig, als sich mit Kristallwodka, dem berühmt-berüchtigten blauen Würgern, zu betrinken. 2 Monate später lag das Land unter einer dicken Schneedecke. Aus der befreundeten Sowjetunion war sibirische Kälte herübergezogen, die für Temperaturen unter minus 20 Grad sorgte. Für die real existierenden Funktionäre, Arbeiter und Bauern ergaben sich daraus einige Probleme. Zum Beispiel sprangen ihre flinken Trabis nicht mehr an, auch die sonst so robusten Busse und Bahnen kamen nicht mehr vom Fleck. Die Menschen froren in ihren Wohnungen und machten die Kumpel in den Braunkohletagebauen dafür verantwortlich. Die armen Kerle schufteten rund um die Uhr und schafften es trotzdem nicht, den Bedarf der Bevölkerung an Kohle zu decken. Das bekamen im endlosen Winter 1969 auch meine Eltern zu spüren, die in einem kleinen Haus mit Plumpsklo auf dem Hof wohnten. In der ersten Dezemberwoche waren ihnen die fossilen Brennstoffe ausgegangen. Mutter fürchtete bereits den Kältetod, während Vater mutig zur Tat schritt. Er warf sich einen Jutesack über die Schulter und machte sich auf die Suche nach den letzten Kohlevorräten des Winters. Auf allen Kohleplätzen, die er aufsuchte, lag aber nur noch schmutziger Schnee. In seiner Verzweiflung versuchte er, die Kohlenmänner zu bestechen, aber die schütteten nur den Kopf. Zisch ab, Genosse, maulten sie, Kohle ist aus. Daraufhin kehrte mein Vater in die scharfe Ecke ein, so hieß seine Lieblingskneipe. Dort bekämpfte er seinen Frust mit Bier und Schnaps, anschließend torkelte er nach Hause. Dabei kreierte er einen Spruch, der sich schon bald großer Beliebtheit in der DDR erfreute. Er rief: Keine Kohlen im Keller, keine Kartoffeln im Keller, keine Kohlen im Sack, es lebe der 20. Jahrestag. Für diese defätistische Dichtkunst wurde mein Vater auf der Stelle bestraft. Er rutschte auf einer Schneewehe aus und brach sich das linke Bein. Nach einer Woche holte ihn meine Mutter aus dem Krankenhaus ab und schob ihn in einem Bollerwagen nach Hause. Sein schneeweißes Gipsbein ragte zum Himmel, steif wie ein Fahnenmast. Den Jahreswechsel verbrachten meine Eltern im Betrieb meiner Mutter, in der Rinderzuchtanlage VEB Frohe Zukunft. Die komplette Belegschaft sang und tanzte im großen Kantinensaal. Sogar mein Vater legte mit Gipsbein und Krücken eine flotte Sohle aufs Parkett. Mutter wich ihm nicht von der Seite. Um Mitternacht gingen überall die Lichter aus. Das Stromnetz war wegen der anhaltenden Kälte zusammengebrochen. Die feiernden Werktätigen ließen sich davon aber nicht die Laune verderben. Sie strömten ins Freie, um das neue Jahrzehnt mit Knallern und Raketen zu begrüßen. Nur meine Eltern blieben im großen, dunklen Festsaal zurück. 9 Monate später wurde ich geboren. Es gibt noch ein Schwarz-Weiß-Foto von jener Silvesterfeier. Es zeigt tanzende Frauen und Männer mit ulkigen Hüten und Konfetti im Haar. An der Wand hinter ihnen hängt ein Spruchband mit der Aufschrift 20 Jahre DDR, 20 Jahre Besamung. Ja, das war also eine kleine Geburtsgeschichte. Und da so viele junge Leute da sind, ich erinnere mich teilweise an meine Tochter, die sagte irgendwann mal: Papa, ich will unbedingt ein Haustier haben. Und da sagte ich: Nein, ein Haustier lieber nicht, das macht zu viel Arbeit. Dann wollte sie ein Handy. Dann habe ich gesagt: Na gut, es gibt ein Wellensittich. Jetzt hat sie ein Wellensittich. Aber ich würde euch ganz gerne noch mal kurz vorlesen, warum das so eine heikle Sache ist mit Haustieren. Jetzt muss ich bloß die Geschichte kurz finden. Ich habe nämlich kürzlich in einer ja, Fachzeitschrift für Psychologie gelesen, dass Haustiere die soziale Kompetenz von Kindern fördern. Und ich würde Ihnen ganz gerne erzählen, warum ich dieser wissenschaftlichen Erkenntnis keinen Glauben schenken kann. Meine Schwester und ich wuchsen mit Felix dem Kater, Mackie dem Wellensittich, Franz dem Goldfisch und Bonnie M. dem Kaninchen auf, wobei aufgewachsen das falsche Wort ist, da alle unsere Haustiere vor ihrer Zeit von uns gingen. Zuerst erwischte es Felix. Der einäugige Kater war wegen eines ausgeprägten Sexualtriebs ständig auf Achse. Eines Tages stellte sich während der Brautschau ein Schäferhund aus der Nachbarschaft in den Weg. Der Kater fuhr seine Krallen aus und verpasste dem Hund einen kräftigen Nasenstüber, um gleich darauf Reißaus zu nehmen. Genau zu diesem Zeitpunkt bog Onkel Herbert mit seinem Toiletten W50 in unsere Straße ein. Es kam öfter vor, dass er uns nach Feierabend besuchte, um mit meinem Vater, dem Bohrwerksdreher, ein Bierchen zu zischen. Onkel Herbert war im volkseigenen Fäkaliengeschäft tätig. Er musste die Scheiße anderer Leute aus den Klärgruben unserer Stadt abpumpen. Deshalb nannten wir Kinder sein LKW Toiletten W50. Als Felix über die Straße vor unserem Haus wetzte, konnte Onkel Herbert zwar noch eine Notbremsung einleiten, aber der schwarze Kater kam trotzdem unter die Räder und verstarb noch am Unfallort. Onkel Herbert holte daraufhin einen großen Schlauch von seinem LKW und saugte Felix von der Straße direkt in den Katzenhimmel. Wir Kinder mussten alles mit ansehen. Meine Schwester fing augenblicklich an zu weinen, während mir nur ein leises Amen über die Lippen kam. Ich meine, Tod war Tod, da brachte das ganze Emo-Gedöns ja eh nichts. Als jedoch Mackie der Wellensittich das Zeitliche segnete, musste auch ich eine Träne abdrücken. Der muntere grüne Piepmatz wohnte in unserer Küche in einem Vogelbauer direkt neben der Spüle. Die Gittertür seines Käfigs stand tagsüber immer offen und so flatterte Mackie andauernd in der Küche herum. Meine Schwester hatte dem Wellensittich das Sprechen beigebracht. Ständig rief er, gib Küsschen, gib Küsschen. Seine Lieblingsbeschäftigung aber war der Po-Wuschler. Dabei zerwühlte er einem von uns die Haare mit seinem Hinterteil und krächzte, hast du kalte Beinchen? Mackie führte ein glückliches Leben in unserer Küche, bis meine Mutter eines Tages die Tiefkühltruhe öffnete und der Wellensittich in einem unbeobachteten Moment hineinschlüpfte. Mutter schloss den Deckel wieder und ging einkaufen. Nun saß Mackie in der Falle. Ich vermute ja, dass er in seiner Not immer wieder »Ich habe kalte Beinchen« gerufen hat, aber leider hörte niemand seinen Hilferuf. Und so starb der kleine Mackie inmitten gefrosteter Erdbeeren und Entenkeulen den Kältetod. Meine Schwester und ich begruben ihn unter einer Nordmanntanne. Beim Ableben von Karl, dem Goldfisch, war dann Hitze im Spiel. Sein Aquarium stand auf einem Kachelofen, was aus Sicht eines professionellen Zierfischhalters unverantwortlich sein muss. Aber als ich das Aquarium im Sommer auf den Ofen stellte, hatte ich nicht daran gedacht, dass es auch Jahreszeiten gibt, in denen Kachelöfen eine bullige Wärme abgeben. An einem kalten Winterabend kam meine Mutter auf die Idee, meine Kastaniensammlung zu verbrennen und schüttete einen ganzen Pappeimer voller Kastanien in den Ofen. Das lautstarke Platzen der Herbstfrüchte muss Karl den Goldfisch so sehr erschreckt haben, dass er in hohem Bogen aus dem Aquarium sprang. Wir fanden ihn später ausgetrocknet auf dem glühend heißen Kachelofen und konnten nichts mehr für ihn tun, außer uns würdig von ihm mit einer Feuerbestattung zu verabschieden. So mussten meine Schwester und ich schon in jungen Jahren schwere Schicksalsschläge hinnehmen. Das führte dazu, dass ich eines Tages Amok lief. Ich schnappte mir den Knicker meines Vaters und schoss in unserer Siedlung fleißig Spatzen von den Dächern. Anschließend steckte ich Fröschen Strohhalme in den Hintern und pustete sie so lange auf, bis sie platzten. Diese sadistische Phase hielt aber nicht lange an. Ich vermute im Nachhinein, dass es sich dabei um eine besondere Form der Trauerarbeit handelte, die mir über den Verlust meiner geliebten Haustiere hinweghelfen sollte. Meine Schwester fand einen anderen Weg, mit dem Tod unserer Haustiere fertig zu werden. Sie wünschte sich von meinen Eltern ein neues Kaninchen, ein flauschiges, das ihr diesmal ganz alleine gehören sollte. Mein Vater meinte, das sei ein erfüllbarer Wunsch und zimmerte in seinem Werkzeugschuppen aus alten Holzbrettern einen Kaninchenstall. Als er damit fertig war, kaufte er von einem Arbeitskollegen einen blauen Wiener. Meine Schwester taufte das Kaninchen auf den Namen Bonnie, denn der blaue Wiener war in Wirklichkeit eine Wienerin. Meine Schwester war zunächst ganz verliebt in ihr neues Haustier. Sie verbrachte viele Stunden vor dem Stall, um ihre Häseln mit knüppelharten Brotscheiben, kleingeschnittenen Futterrüben und jeder Menge Haferkleie zu füttern. Meine Eltern waren sehr angetan von so viel Fürsorge, aber wie das bei Kindern oft der Fall ist, verkümmerte ihr Kümmergehen sehr schnell und die ganze Arbeit blieb an meinem Vater hängen. Am Weihnachtsabend saß meine Familie dann bei Tannenduft und Kerzenschein zusammen und brach mit einer alten Tradition. Normalerweise aßen wir an Heiligabend Bockwurst mit Kartoffelsalat. In jenem Jahr aber servierte meine Mutter einen saftigen Braten mit Kartoffeln und Rotkohl, der uns allen vorzüglich schmeckte. Meiner Schwester kam die Sache irgendwann komisch vor und so fragte sie unvermittelt in die Runde, wo ist eigentlich Bonnie? Vater verschluckte sich augenblicklich an einer Kartoffel und bekam einen fürchterlichen Hustenanfall, während Mutter mit hochrotem Kopf auf ihren Braten starrte. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, aber ich hörte mich plötzlich singen, My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea. Schlagartig war es vorbei mit der himmlischen Ruhe am Weihnachtsabend. Meine Schwester schrie mich an, ich sei ein ganz fieser Bruder. Auch meine Eltern bekamen ihr Fett weg. Hasenmörder seien sie, rief meine Schwester, ganz gemeine Hasenmörder. Ich konnte mich nicht bremsen und mimte weiter den Schlagersänger. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. Meine Schwester weinte 7 Tage und 7 Nächte. Am 8. Tag, ich kam gerade vom Rodeln, hielt sie mir eine Stecknadel unter die Nase und sagte, Rache ist Blutwurst. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen und verzog mich in mein Zimmer. An den Wänden hingen die Idole meiner Jugend, Poster von Depeche Mode, The Cure, Sisters of Mercy und wie sie alle hießen. Die Musiker dieser Bands wirkten immer etwas gruselig, was völlig normal war, aber an diesem Tag fragte ich mich, warum sie plötzlich wie waschechte Zombies aussahen. Ich nahm meine Idole genauer in Augenschein und fand heraus, dass sie keine Pupillen mehr hatten. Dort, wo die Pupillen einst gewesen waren, sah man jetzt nur noch weiße Raufasertapete. Rache ist Blutwurst. Jetzt begriff ich, was meine Schwester gemeint hatte. Sie hatte sich die Mühe gemacht, jede einzelne Pupille meiner geliebten Popstars mit einer Stecknadel auszustechen. Und das nur, weil ich mich nicht beherrschen konnte, als sie ein Stück Bonnie zwischen den Zähnen klebte. Ich zog daraus die Lehre, dass man über frisch geschlachtete Haustiere keine Witze macht. Vielen Dank. Eine kann ich noch, habe ich gehört. Ich muss mal gucken, was ich noch lese. Also eigentlich bräuchte man jetzt eine Nebelmaschine, ein bisschen dunkles Licht und so ein paar Geister, die zusammen quasi hier vorbeischweben würden. Als ich ungefähr so alt war wie ihr, da hatte ich noch Haare, die waren seitlich abrasiert, die waren mit Kernseife toupiert. Ich trug schwarze Sachen, Kreuzketten und schwere Stiefel. Also ich war sozusagen der Schreck aller Schwiegermütter. Und damals lernte ich in Schönebeck bei Magdeburg, und zwar den ehrenwerten Beruf des Werkzeugmachers. Und dort in Schönebeck passierte Folgendes. Ich habe dort zum ersten Mal Gläserrücken gemacht. Und die Geschichte heißt auch so, Gläserrücken. Und ja, fange ich einfach mal an. Der Teufel begegnete mir zum ersten und hoffentlich letzten Mal in Schönebeck an der Elbe. Es muss ca. 1988 gewesen sein. Ich lernte damals im Traktorenwerk Schönebeck den Beruf des Werkzeugmachers. Ich war Grufti, trug schwarze Schiedsrichterhemden, Kreuzketten und schwere Arbeiterschuhe mit Stahlkappen. Meine Haare, die nur seitlich abrasiert waren, entfalteten sich wie Kohlblätter auf meinem Kopf. Ich musste sie jeden Morgen mit Kernseife oder Action-Haarspray in Form bringen. Die Frisur ähnelte einem Atompilz, nur mit weitaus weniger Strahlkraft. Weil ich nicht jeden Morgen mit dem Zug von Burg nach Schönebeck fahren wollte, übernachtete ich im Wohnheim der Gummiwerker, gleich vis-à-vis vom VEB-Gummiwerk John Scher. John Scher war von 1933 bis zu seiner Ermordung 1934 der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands. Die Gummiwerker waren 1000 Werktätige der DDR, die Schuhsohlen produzierten. Im Wohnheim der Gummiwerker lebten viele Vietnamesen, Vertragsarbeiter auf Zeit, die ständig damit beschäftigt waren, Reisgerichte zu kochen. Ich wäre gern mit ihnen ins Gespräch gekommen, aber sie rannten immer weg, wenn sie mich sahen. Vermutlich, weil ich mit meiner Atompilzfrisur, meinen schwarz geschminkten Augen und den schwarz lackierten Fingernägeln wie der Leibhaftige aussah. Ich fand in dem Wohnheim trotzdem Freunde. Sie hießen Kalle, Erbse, Bruno, Toppi, Matze, Atze, Moni, Peggy und Serena. Wir waren eine eingeschworene Truppe. Serena musste oft Hohn und Spott über sich ergehen lassen, weil in jener Zeit im Westfernsehen regelmäßig für Serena-Damenbinden geworben wurde. Ich habe die Werbung noch im Ohr. Jetzt gibt es die Sirena mit Trockenvlies, denn keiner sitzt gern im Nassen. Sirena war auch Grufti und konnte die schaurigsten Geschichten erzählen. Meine Oma war eine Hexe, behauptete sie. Sie konnte Hühnereier so aufschlagen, dass kleine Skelette herausfielen. Erzähl keine Schauermärchen, riefen wir, wenn Serena loslegte. Ich erzähle keine Schauermärchen, entgegnete Serena jedes Mal empört. Meine Oma hatte wirklich übersinnliche Fähigkeiten. Eines Tages weihte uns Serena in die Geheimnisse des Spirituismus und Okkultismus ein. Wir setzten uns in ihrem Zimmer an einen Tisch und legten das ABC und die Zahlen 0 bis 10 kreisförmig in die Mitte des Tisches. In den Kreis stellten wir ein umgedrehtes Weinglas, dann legten wir vorsichtig und ohne Druck unseren rechten Zeigefinger auf das Glas und Serena fing an, ihren Zauberspruch zu murmeln. Ich rufe jemanden aus dem Jenseits. Ist er da, so schreibe er seinen Namen klar und deutlich auf. Als ich die Serena das erste Mal so reden hörte, musste ich lachen. Jemanden aus dem Jenseits rufen, so ein Quatsch. Doch Serena murmelte munter weiter. Ich rufe jemanden aus dem Jenseits. Irgendwann verspürte ich eine unerklärliche Wärme in meinem Zeigefinger und kurz darauf setzte sich das Weinglas in Bewegung. Es sah aus, als würde es wenige Millimeter über der Tischplatte schweben. Das Weinglas schrieb den Namen Gundel. So hieß meine Oma, rief ich in die Runde. Frag den Geist, ob es wirklich deine Oma ist, sagte Serena. Hallo, Oma, bist du es? Das Weinglas schwebte wieder los und schrieb zwei Buchstaben. Ja. Au Backe, dachte ich, Oma Gundel ist zurück. Ich fragte sie, wann sie gestorben sei, und sie schrieb mit Hilfe des Weinglases ihr Sterbedatum auf. Es stimmte. Jetzt war mir mulmig. Oma, wie geht's dir? Aber Oma antwortete nicht mehr. Sie war schon wieder verschwunden. Grußlos. Dafür schrieben nun nach und nach andere Geister ihren Namen klar und deutlich auf. Napoleon, Willem Pieck, der Urgroßvater von Atze, Matzes verstorbene Tante und sogar Ernst Thälmann, der Arbeiterführer. Ich frage mich im Nachhinein, warum uns die Toten nie dafür gemaßregelt haben, dass wir als stramme Sozialisten der schwarzen Magie frönten. Wahrscheinlich wussten die Verstorbenen, dass es zwischen Himmel und Hölle mehr gibt, als man uns in der DDR offiziell erzählte. Ich wollte trotzdem nicht so recht daran glauben, dass man mit einem Weinglas die Toten rufen kann. Da musste ein Trick dabei sein. Ich kam jedoch nicht hinter das Geheimnis des Gläserrückens. Wir befragten das Weinglas wochenlang und als wir eines Abends sogar Außerirdische an der Strippe hatten, wurde es mir zu viel und ich forderte das Schicksal heraus. Ich fixierte das Weinglas mit festem Blick und sagte, wenn es einen Teufel gibt, so soll er in 5 Minuten hier in unserem Zimmer für alle sichtbar erscheinen. Ich hatte den Satz kaum beendet, da riefen mir die Mädchen vorwurfsvoll zu, spinnst du, was machen wir, wenn sich der Teufel wirklich zeigt? Der Teufel wird uns schon nicht im Wohnheim der Gummiwerker besuchen, versuchte ich sie zu beruhigen. In der Hölle ist es doch bestimmt viel gemütlicher. Dann warteten wir. Als nach 5 Minuten noch immer kein Teufel in Sicht war, wollte ich gerade sagen, seht ihr, das ist doch alles Humbug mit dem Gläserrücken. Da hämmerte es an der Tür. Peggy, die mir direkt gegenüber saß, bekam auf der Stelle eine Panikattacke. Sie schrie wie am Spieß und riss ihre Augen extrem weit auf. Ich musste an Moppy denken, den Hund eines Bekannten, dem aus irgendeinem Grund die Augen rausgefallen waren. Ich wollte verhindern, dass Peggy das gleiche Schicksal ereilte und gab ihr eine Backpfeife. Das wirkte. Sie beruhigte sich wieder. Nun hörten wir draußen vor der Tür lautes Lachen. Nicht der Teufel, sondern Florian und Steffen aus dem Nachbarzimmer hatten an der Tür geklopft. Sie fanden es albern, dass wir jeden Tag Gläserrücken spielten und wollten uns erschrecken. Allerdings kommt mir die Sache noch immer seltsam vor. Warum mussten die beiden ausgerechnet Sekunden nach Ablauf der Frist, die ich dem Teufel gesetzt hatte, an der Tür klopfen? Ich vermute insgeheim, dass Florian und Steffen vom Teufel geschickt wurden, habe aber leider keine Beweise für meine steile These. Die verängstigte Peggy hatte mit ihrer Schreiattacke dafür gesorgt, dass nun Fräulein Schmidt im Türrahmen stand. Sie hatte die Aufsicht im Wohnheim der Gummiwerker. Fräulein Schmidt wollte uns beweisen, dass wir es waren, die das Weinglas schoben und keine Geister. Sie setzte sich zu uns an den Tisch und Serena fing erneut an, jemanden aus dem Jenseits zu rufen. Diesmal nahm die verstorbene Oma von Fräulein Schmidt Kontakt zu uns auf. Auch sie schrieb mit Hilfe des Weinglases ihren Namen klar und deutlich auf und nicht nur das. Sie erzählte Details aus ihrem Leben, die nur Fräulein Schmidt kennen konnte und sonst niemand in der Runde. Die Erzieherin wurde blass um die Nase. Sie stand auf und rannte weinend in ihr Zimmer. An diesem Abend schliefen Mona und Serena bei ihr. Fräulein Schmidt hatte darum gebeten, weil sie Angst vor den Geistern in ihrem Zimmer hatte. Man konnte die herumflatternden Toten zwar nicht sehen, aber Fräulein Schmidt war sich sicher, dass sie da waren. Das passte so gar nicht in ihr Weltbild. Sie hatte Marxismus und Leninismus studiert. Da waren real existierende Geister, Untote, Zombies und verstorbene Ahnen, die über ein Weinglas mit ihren lebenden Verwandten sprachen, nicht vorgesehen. Tags drauf mussten wir zur Heimleiterin. Sie hatte von unserem düsteren Hobby erfahren und sah sich nun veranlasst, es zu unterbinden. Sie sagte, für schwarze Magie sei kein Platz in der DDR. Wir sollten es nicht wagen, noch einmal ein Weinglas über eine Tischplatte schweben zu lassen. Für den Fall, dass wir ihre Anweisung missachten sollten, drohte sie uns mit der Volkspolizei und dem Rauswurf aus dem Wohnheim der Gummiwerker. Ich habe seither nie wieder Gläserrücken gespielt. Vielleicht sollte ich es nach so vielen Jahren noch einmal ausprobieren. Spielt jemand von euch mit? Vielen Dank.
Dankeschön. So, in Zeiten der industriellen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks wird ja der Autor immer wichtiger und interessanter. Und deswegen würde ich gerne jetzt noch ein paar Fragen stellen an Stefan Schulz. Sind das alles wirklich erlebte Geschichten oder so ein bisschen auch manchmal Sachen, die du gehört hast?
Ich habe immer so ein paar wahre Impulse genommen und beim Schreiben sind mir dann so komische Sachen irgendwie eingefallen. Also ich würde sagen, das teilt sich so ein bisschen. Also Hälfte Wahrheit, Hälfte Dichtung. Ich habe auch Geschichten einfließen lassen, die mir Freunde erzählt haben, die mir Eltern erzählt haben. Und ich habe einfach versucht, so ab und an mal so mit ein paar Wörtern zu spielen. Und eigentlich ist es so ein Erinnerungsalbum für die Generation, die vielleicht so in den 80er, 70er Jahren in der DDR aufgewachsen ist. Vermutlich, weiß ich nicht, eure Eltern oder wie auch immer. Ein Großteil. Und ich spiele halt so mit so ein paar Sachen. Also sowohl mit der Vergangenheit als auch mit der Gegenwart.
Und sind denn ein paar Sachen, haben die überlebt aus den 80ern, die du heute noch siehst vielleicht? Oder wo du sagst zu den Jugendlichen, achtet mal drauf, das sind Spuren irgendwie?
Naja, es gibt so ein paar Geschichten. Also zum Beispiel die eine, da geht es um die Wiederkehr des Stoffbeutels. Nach der deutschen Einheit war es so, da gab es so einen schönen Witz, woran erkennt man den Ossi an seinem Stoffbeutel? Die Ossis konterten dann mit dem Spruch, der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Wessi ist es andersrum. Und mittlerweile sind diese Stoffbeutel ja Kult. Also ich weiß gar nicht, habt ihr alle Stoffbeutel dabei, aber im Prinzip die jungen Leute von heute tragen alle Stoffbeutel mit coolen Sprüchen. Also zum Beispiel in München, da steht dann drauf, wenn ich groß bin, werde ich eine Prada-Handtasche. Und ich komme ja aus Magdeburg und bei uns lauten die Sprüche noch ein bisschen anders. Da steht dann drauf, ich habe einem Hipster ins Bein geschossen, jetzt Hopster. Im Prinzip, also solche Geschichten sind drin. Oder vielleicht noch eine zweite Geschichte will ich nochmal erwähnen. Ich habe zwei Kinder und die reißen immer das schönste Schokoladenpapier auf. Es gibt eine Geschichte, die heißt Milka Lila Kuh. Und ich muss dann immer, wenn die das Schokoladenpapier aufreißen, sofort ans Bügeln denken. Und Uneingeweihte werden denken, wieso denkt er denn jetzt ans Bügeln? Und ich habe also zu DDR-Zeiten, und viele, hier lachen einige Leute, viele der Älteren wahrscheinlich auch, ich habe also buntes Schokoladenpapier aus dem Westen gesammelt, weil das war damals knapp und brachte so ein bisschen Farbe ins sozialistische Leben. Ich selbst hatte keine Westverwandten, deshalb ließen mich meine Klassenkameraden gelegentlich mal an Schokolade schnuppern und gaben mir im Tausch für Spielzeug-Indianer halt dieses bunte Papier. Und ich habe das dann immer fleißig gebügelt, habe das dann mit Kittyfix auf graue Pappeimer geklebt und habe diese Pappeimer dann in den sozialistischen Privatverkauf gegeben, hat man 20 DDR-Mark für bekommen. Ich hatte dann am Monatsende teilweise mehr Geld gehabt als meine Eltern. Man konnte auch zum Beispiel Bravo-Poster super abfotografieren und dann in Postkartengröße schwarz-weiß für 4 DDR-Mark verkaufen. Also ich hatte immer quasi dadurch eine ganze Menge Geld. Und zurück zu dieser Bügelei, die packt mich also heute manchmal immer noch, wenn meine Kinder abends tief und fest schlafen, dann schleiche ich mich manchmal in die Küche, hole dieses wunderbare Schokoladenpapier wieder raus, stelle mir dann im Wohnzimmer ein Bügelbrett auf, bügle bis tief in die Nacht und gucke dabei alte Miss Marple-Filme.
Danke. Deine Bücher sind ja auf dem Magdeburg-Stand, die in Halle 5, G501 ist zu sehen. Was macht Magdeburg denn so besonders für dich, dass du jetzt schon so lange da geblieben bist, auch da arbeitest und sagst, so, das ist die Stadt?
Also früher wollte ich immer weg aus Magdeburg, dachte ich immer eine ganz furchtbare Stadt. Ich wollte immer nach Berlin und mittlerweile merke ich halt, Berlin wäre mir viel zu stressig und Magdeburg hat sich einfach super entwickelt. Also wir haben, ist vielleicht für die Jüngeren gerade nicht so cool, aber wir haben viel Parks, viel Grünanlagen, das weiß ich mittlerweile sehr zu schätzen. Man hat viele Freizeitmöglichkeiten und weil viele jüngere Leute von euch dabei sind, wir haben auch richtig geile Clubs in Magdeburg, im Stadtteil Buckau, im alten Industriegebiet, spielen viele, viele coole Bands. Es gibt eine ganze Menge Leute, die künstlerisch was auf die Beine stellen. Also eigentlich hat man in der Stadt alles, man muss nur wissen, wo man es findet. Und auf jeden Fall hat sich die Stadt stark entwickelt und für diesen Werbeblock bekomme ich dann die 50 Euro, die ich mir versprochen habe.
So, und wenn man sich jetzt fragt, wie schafft man das eigentlich, diese Geschichten, die man in seinem Leben gehabt hat, sich daran zu erinnern und sie aufzuschreiben? Hast du da irgendwie so eine Technik, wie du das schaffst sozusagen? Also die Sachen, die du erzählst, die klingen ja, als wenn sie gerade gestern passiert wären. Hast du da sozusagen so eine Art, sozusagen Geschichte auch am Leben zu halten? Schreibst du das auf oder wie machst du das?
Ach, ich gucke mir eigentlich immer so, ich fahre viel Straßenbahn, weil meine Kinder immer das tolle Auto nehmen mit der Mama, dass die quasi dort sicher kommen. Und ich beobachte halt einfach Leute, ne? Also, und auch in dem Buch, ich fange halt immer in der Gegenwart an. Eine Geschichte heißt Kopfgelenksblockaden. Es geht halt darum, dass ich morgens in der Straßenbahn sitze und sehe lauter junge Leute, die so nach unten gucken. Und ich denke im ersten Moment, die schlafen. Aber die gucken natürlich alle auf ihr Handy. Das Gleiche mache ich mittlerweile ja auch. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, wir werden irgendwann mal eine Generation von Idioten bekommen, wenn sich die Technik so entwickelt. Ich gehöre mittlerweile halt auch zu den Idioten, weil ich bin absolut handysüchtig. Und dann verknüpfe ich quasi so ein Erleben, was ich in der Gegenwart halt erlebe, mit der Vergangenheit. Also ich hatte früher eine Taube, eine Friedenstaube, ne? Wenn ich mich mit meinen Freunden verabreden wollte, dann musste ich halt immer einen kleinen Zettel unten dran schreiben, wir treffen uns in 3 Tagen dort und dort. Und diese Taube führt ein sehr schönes Leben bei uns auf dem Dachboden. Eines Tages hatte ich aber vergessen, das Dachbodenfenster aufzumachen, habe die Taube dagegen geworfen, sie rutschte runter, war tot, war also sozusagen mein Kommunikationsmittel, mein modernes Handy dahin. Darum geht's. Und weil du gefragt hast, die Geschichten sind relativ schnell entstanden, das war ganz komisch. Ich habe oft halt mal im Zug geschrieben, mal zu Hause eine halbe Stunde. Es gibt ein paar Geschichten, da habe ich 3-4 Stunden dran gesessen. Es gibt auch ein paar Geschichten, die sind in 20 Minuten runtergeschrieben. Männergrippe ist meine Lieblingsgeschichte, die ist ganz kurz, die darf ich aber wahrscheinlich nicht mehr vorlesen, weil die Zeit um ist, oder?
Ja, leider schon. Dankeschön. Stefan Schulz mit seinem Buch Bück dich, Genosse. Sie können jetzt hier vorne noch, wenn Sie wollen, sich auch eins von den Büchern zulegen, nochmal genau nachlesen, die Geschichten oder halt die anderen auch für sich entdecken. Stefan Schulz würde auf jeden Fall auch signieren und danach ist er noch am Stand von Magdeburg, G501 und ist nochmal für Gespräche da und wird sich vielleicht auch nochmal mit den Menschen sozusagen unterhalten, noch ein bisschen was erzählen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und besuchen Sie uns am Magdeburg-Stand.
Wiedersehen. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
So, jetzt nach vorne.
Stimme mal jetzt was weg, darf nicht so viel rum.
Ja.
Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Lesung vom Freien Deutschen Autorenverband. Wir sind ein bundesweiter Verband, der in Landesverbände untergliedert ist. Heute lesen zwei Autoren aus dem Landesverband Bayern. Zuerst liest Tanja Ruppel-Terra. Sie kommt aus Bulgarien, schreibt Prosa, Lyrik und sie malt auch. Ist auch eine Malerin. Sie hat schon ca. 10 Bücher in bulgarischer Sprache geschrieben und das ist ihr erstes Buch in Deutsch. Das heißt Der Schrei der Tropfen und er enthält immer ein Gedicht und ein Bild. Müssten Sie sich also so vorstellen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.